Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast, einer Bonusfolge, die wir heute aufnehmen, anlässlich des Treffens von Jonas und mir. Haben wir gedacht, da können wir natürlich nicht nur mit einer Folge rausgehen, sondern nehmen wir auch noch eine kleine Bonusfolge auf, Jonas.
Ist die B-Seite quasi.
Ja, es wird keine klassische Folge im klassischen Aufbau, sondern wir haben uns etwas überlegt, wo man wunderbar diskutieren kann. Und die Folge wird deshalb heißen, in der Meinung getrennt, in der Sache vereint. Was haben wir vor? Wir haben jeder 5 Themen rausgesucht, die wir auch kennen untereinander. Und wir werden jetzt per wahrscheinlich Schnick, Schnack, Schnuck oder wie soll man es machen?
Ja, würde ich sagen.
Losen wir zu, wer bei diesem Thema die Pro- Meinung vertreten muss und wer die Kontra-Meinung vertreten muss. Also Beispiel, die Seitenlinien in der Bundesliga auf Bundesligaspielfeldern sollten in Zukunft bitte pink sein. Und dann werden wir Schnick, Schnack, Schnuck machen. Der Gewinner darf dann die Pro-Seite vertreten und muss argumentieren, warum das sehr, sehr gut ist, dass die Linien in Zukunft pink sein werden. Und die Kontra-Seite natürlich argumentieren, warum die Linien auf gar keinen Fall pink sein sollen.
Ist die Frage, ob dann der Gewinner vom Schnick, Schnack, Schnuck immer wirklich der Gewinner ist, wenn er
das Pro ist macht? Die Frage, weil wir natürlich zu den Themen auch eine private und persönliche Meinung haben. Wir müssen aber versuchen, Jonas, dass wir ohne den Halbsatz auskommen. Gut, das ist jetzt nicht meine Meinung, ich muss das jetzt aber sagen. Vielleicht schaffen wir es sogar, dass man gar nicht raushört oder rausfindet, ihr Hörerinnen und Hörer, was denn die private Meinung von uns da ist. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Dass es eine ganz kurze Vorrede wird. Und ich würde dir mal den Vortritt lassen, Jonas, dein erstes Thema.
Mein erstes Thema ist Investorenclubs.
Investorenclubs, dann Schnick, Schnack, Schnuck. Also ich bin pro und Jonas ist kontra. Dann würde ich mal einfach argumentieren, warum Investorenclubs sehr gut sind. Also grundsätzlich ist es ja so. Investorenclubs bewirken insofern was Gutes, weil sie die Mittel haben, um einfach das sportliche Niveau aufzuwerten. Ja, das ist dadurch, dass mehr Geld da ist als vielleicht bei anderen Vereinen, gibt es die Möglichkeit für die ganze Liga, ich möchte sagen für das ganze Land, Jonas, hier was Positives zu bewirken und das spielerische Niveau da einfach anzuheben. Ja, und dann bringen sie noch frischen Wind rein. In diese ganze Szene ist doch schon mal was Gutes.
Das stimmt. Also spielerische Niveau wurde natürlich durch Investorenclubs wie Türkgücü München massiv nach oben gehoben.
Wenn wir jetzt auf der Polemikebene anfangen.
Also das ist natürlich klar. Investorenclubs, wenn es jetzt mal ein Beispiel Hoffenheim und oder Leipzig macht, Leipzig natürlich super, eine Lizenz von irgendeinem Vorstadtclub zu kaufen. Um dann da einzusteigen und dann bestehende Infrastruktur zu nutzen oder auch in Hoffenheim, wo dann einfach auf der grünen Wiese Infrastruktur geschaffen wird, das hat natürlich alle nach vorne gebracht, die ganze Region da auch und nicht einfach zu gucken, dass man wieder Vereine hochholt, die schon eine gewachsene Infrastruktur wie Aachen zum Beispiel haben und da auch auf einen Fundament schon aufbauen können, dann lieber irgendwo in der Pampa was hochziehen, das hebt das sportliche Niveau.
Aber das finde ich eine reichlich arrogante Ansicht, ehrlich gesagt, dass man immer so Städte wie Aachen oder so. Also warum muss Fußball ist ein Spiel für alle. Fußball ist ein Spiel für die Basis. Und warum ist es dann so, dass nur größere Städte, die auch eine große Infrastruktur haben, warum sollen nur die daran teilhaben können? Es ist doch eigentlich schön, dass so ein Dorfclub wie Hoffenheim die Chance hat, auch höherklassigen Fußball zu spielen. Die hätten sonst keine Chance, weil sie haben, wie du sagst, das Ding. Sie würden es sportlich nicht erreichen können. Sie können sich auf den Kopf stellen, wie sie wollten. Sie haben keine Möglichkeit, da hochzukommen, wenn sie diesen Mäzen nicht gehabt hätten. Und deshalb finde ich das gut, dass es die Möglichkeit für kleinere Städte dann zum Beispiel auch gibt, da teilzuhaben an diesem Fußballzirkus, wenn du so willst.
Ja, aber da kann man die Frage genau auch andersrum aufmachen. Hoffenheim hatte jetzt das Glück, dass Dietmar Hopp daherkommt. Das Glück hatte der SV Reichen-Sachsen, Adler Weidenhausen oder auch der USV Hannover nicht, dass da einer wohnt. Die hatten das Glück, und haben es auch nur deswegen geschafft. Andere haben das Glück nicht. Also es ist ja auch da quasi, kann man genauso argumentieren, warum man mit der Haltung daran geht, dass nur die Vereine, die dann Glück haben als Dorfverein, dass sie einen haben, der es so hoch finanziert und der es durchzieht halt macht. Also ist ja dann die gleiche Sichtweise, weil die hätten es sonst nicht geschafft, alle anderen schaffen es auch nicht, weil da wohnt nicht Milliardär XY, der den
Verein peppelt. Ich würde es andersrum argumentieren. Ich würde nicht sagen, dass es, also dass man das, dass die ja das Glück hatten, dass sie gut ist, sondern ich würde es andersrum formulieren und sagen, warum soll man die für ihr Glück bestrafen? Du bestrafst auch niemanden für einen Lottogewinn, du bestrafst niemanden dafür, dass er einen 10-Euro-Schein findet. Also immer wenn du Glück hast im Leben, da sollte man doch nicht dafür bestraft werden. Warum sollst du dafür bestraft werden?
Ja, nee, das sie sollen ja nicht dafür bestraft werden, aber
Du würdest es ihnen ja verwehren. Du würdest sagen, naja, das ist ja unfair, weil ihr habt jetzt das Glück, dass Dietmar Hopp daherkommt, aber ein Dorf weiter haben sie das Glück nicht. Deswegen ist es jetzt unfair, deswegen darf er das nicht.
Nein, nur von dem Punkt her betrachtet, warum darf Fußball nur da professionell gespielt werden, wo schon Infrastruktur und eine Basis ist.
Das sagst ja du nicht.
Nein, das war ja dein Argument, das warum, ne?
Ja.
Soll man das machen? Und dann finde ich es halt genauso legitim zu sagen, warum sollten halt Dorfclubs hochgehen, die halt das Glück haben, dass deiner so viel Kohle reinbuttert. Ich finde das ja infrastrukturell auch von einem anderen Punkt her aufgezogen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Hoffenheim warst. Das ist halt ein Stadion mitten in der Pampa, wo ja auch
war ich eine Pre-Zero-Arena.
Wo nicht nur das Stadion dahin gebaut wurde, sondern ja auch dann der S-Bahn-Anschluss, die Autobahn.
Da kamen aber auch Fans, also, im Fahrrad.
Ja, also was da.
Da kamen Fans, ich habe einen gesehen.
Die waren vorher im Flugzeug.
Ich war dort, ich habe einen.
Die waren vorher im Flugzeugmuseum wahrscheinlich.
Ja,
also nee, aber da muss ja alles halt hingebaut werden. Und
ja, aber die Frage, das muss doch irgendwann mal woanders auch. Also ist ja Quatsch jetzt da.
Nee, also ich finde das
Und wenn wir schon bei diesen etablierten Vereinen sind, ich finde es auch gut, dass solche Clubs wie Hoffenheim, wie Leipzig, wie weiß ich nicht, diese sogenannten Traditionsclubs wie Aachen, wie Kaiserslautern, weiß ich nicht, dass sie die auch mal bestrafen für ihre jahrelange, vielleicht jahrzehntelange Misswirtschaft. Und das wird dadurch bestraft, weil es jemanden gibt, der diese Lücke füllt und dann so gut ist, dass, ja.
Das ist die Frage, ob das so ist. Man kann ja noch nicht sagen, ob die mit dem Geld gut gewirtschaftet haben über einen längeren Zeitraum. Es gibt es halt einfach noch nicht so lange. Und die Frage ist, gerade am Beispiel Leipzig, da wird man das ja auch nicht mitkriegen offiziell, weil die auch so eine krude Vereinsstruktur haben, dass du da nur Mitglied werden kannst, wenn du bei RB arbeitest oder so. Du weißt ja gar nicht, wirtschaften die wirklich gut? Oder pulvern die einfach so viel Kohle da rein?
Aber ist ja ihr Ding, also...
Ja, aber dann kannst du ja nicht sagen, die Traditionsvereine werden jetzt bestraft, weil sie schlecht gemacht haben. Du weißt ja gar nicht, ob die Vereine das viel besser machen oder ob die halt einfach nur aufgrund der unendlichen Ressourcen es halt so machen können und dann nicht bestraft werden.
Mir geht's aber nicht um den Vergleich, Traditionsclubs wirtschaften schlecht und Investorenclubs wirtschaften super. Mir geht's nicht darum, dass ich finde, dass die super wirtschaften. Kann ich überhaupt kein Urteil haben. Mir geht's nur darum, dass einseitig, dass wirklich diese Misswirtschaft von Traditionsclubs bestraft wird, weil mir geht es teilweise gehörig auf den Sack, wie dann, wie das beweint wird, jetzt mittlerweile seit 30 Jahren, dass irgendjemand, irgendein Verein, der 2 Jahre mal in der ersten Liga gespielt hat, bezeichnet sich selber als Traditionsclub und weint drum, dass er jetzt, wir sind ja nicht mehr da, und wir denken, ja, mit welchem Recht? Also es kann wirklich, jetzt kommt auf gut Deutsch gesagt, jeder hinter der Ecke vor und sagt, ja, wir sind auch ein Traditionsclub, wir finden es auch doof, ihr mit Hoffenheim Leipzig, weil wir könnten da auch sein. Nein, könntet ihr nicht. Könntet ihr einfach nicht. Es gibt mittlerweile so viele Traditionsclubs, so viele Plätze hat es gar nicht in der ersten und zweiten Liga.
Ja, aber andersrum gesehen, Leipzig oder Hoffenheim sind auch nur da, weil es einen gibt, der da Geld reinsteckt.
Darauf fußt das Ganze hier.
Genau, darauf fußt ja da auch das ganze System. Und ich verstehe das dann schon, wenn man als Club, der in 60ern, 70ern, 80ern mal höher erste, zweite Liga gespielt hat, das dann halt so ein bisschen unfair findet, ja auch von den Lizenzierungsbedingungen und so weiter, wo das ja eigentlich 50+1 und so ausgeschlossen ist, ja de facto ausgehebelt bei denen. Weil auch wenn sie offiziell 50+1 einhalten, wenn jetzt Mateschitz oder Hopp sagen, gut, entweder ihr macht das jetzt so, wie ich das möchte, und wenn nicht, dann drehe ich einen Geldhahn zu, dann sind die beiden Vereine schnell weg vom Fenster.
Gut, aber also das ist ja was, darüber müssten wir uns ja keine Sorgen machen. Das ist deren Problem. Das ist ja nicht, das ist für mich keine Argumentation zu sagen, ja, dann sind die ja schnell mit weg. Ja, ist doch gut, dann soll es ja,
aber,
so sein.
Aber dann kann ich ja auf der anderen Seite halt verstehen, wo, und das meinte ich auch mit so ein bisschen auf dem Fundament fußen, da geht's im Zweifel nicht komplett in die Binsen dann. Es geht vielleicht halt runter.
Frag mal bei Aachen nach.
Ja, aber die spielen halt immerhin noch Regionalliga. So, das wird Hoffenheim und Leipzig nicht mehr machen, wenn da einer einen Geldhahn zudreht. Also wenn die den Geldhahn zudrehen.
Auch da wissen wir ja nicht. Also
so, deswegen, das ist halt ein bisschen gewachsener.
Ich finde dieses, ich finde schon auch, dass man gemerkt hat, dass die auch so ein bisschen mit einem anderen Ansatz auch rangehen. Teilweise auch so zum Beispiel gerade Hoffenheim so in puncto Trainingsführung und Einsatz von Technik und sowas und Daten und sowas, da haben die meiner Meinung nach tatsächlich auch Standards gesetzt und vor allem zwingen die auch etablierte Clubs, sich selber weiterzuentwickeln. Durch diese, nenn's Bedrohung, die jetzt kommt durch so Investorenclubs. Aber das zwingt ja, das ist ja wie in der Arbeitswelt genauso. Wenn es gibt gibt die Telekom und dann kommt ein junges, frisches Telekommunikationsunternehmen, das vieles anders macht, kommt auf den Markt und dann fühlt sie sich bedroht. Oder hier Nokia. Nokia hat es eben nicht, hat es verpennt. Wenn Nokia aber es clever gemacht hätte, jetzt geht, da gibt's neue Hersteller, gucken wir mal, was die so gut machen, nutzen das für uns und entwickeln uns da weiter, weil wir müssen jetzt mal schauen, sonst wird uns der Markt abgegraben. So, und so ähnlich finde ich das schon auch, passiert das bei Bundesliga-Clubs.
Ja, aber die Frage ist, warum kann Hoffenheim das beispielsweise problemlos machen und andere Clubs nicht so problemlos? Hoffenheim hat auch da dann Geld reingesteckt, was aber auf der anderen Seite nicht zu Lasten von beispielsweise Transferausgaben gegangen ist, weil Hopp halt gesagt hat, ja gut, ich bezahle euch das und bezahle ich das andere aber auch. Etablierte Bundesligisten, wenn die vor der Frage stehen, müssen ja sagen, okay, wenn ich das jetzt machen will und erstmal investieren möchte in die Richtung, kann ich dann aber Vertrag XY nicht verlängern, kann den Transfer nicht machen und so, weil die es da wegnehmen müssen. Und das ist in Hoffenheim oder bei Investorenclubs nicht zwingend der Fall, weil es da halt einfach zugeschossen wird. Und das ist ja dann schon auch so ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung, weil ich mir die Frage stellen muss, mal ganz runtergebrochen, ich kann jetzt Transfer A nicht machen und steige dann im nächsten Jahr im Zweifel ab oder führe das System ein. Ist halt die Frage, wofür du dich entscheidest, ne?
Ja, ich finde in der Diskussion, darf man tatsächlich zur Abwechslung oder sollte man zur Abwechslung die Frage nach dem Warum nicht stellen. Insofern, dass ich finde, man kann die Diskussion nur führen, wenn man es einfach als gegeben hinnimmt, dass die jetzt Geld haben. Weil nur dann gibt es auch die Diskussion um Investorenclubs. Man muss es als gegeben hinnehmen in der Diskussion. Muss man es als gegeben hinnehmen, dass sie das Geld haben und dann zieht diese Argumentation aus meiner Sicht nicht, weil dann ist es ja nicht so, dass man sich fragt, ja, aber haben die das Geld, das die jetzt ausgeben, zu Recht oder zu Unrecht, sondern mich interessiert ja jetzt bei meiner Argumentation, die ich gerade gemacht habe mit der Innovation und so, was daraus entsteht.
Ja, und ich finde das halt eben nicht, dass man das als gegeben hinnehmen muss, weil ich schon finde, es ist was anderes, wenn du erstmal Sponsoren einwerben musst und auch Sponsorensummen einwerben musst als Verein, und dann guckst, wie gehe ich mit den Mitteln um, dass das schon was anderes ist, als wenn jetzt einer kommt und sagt, komm, ich häng noch mal eine Null dran, machen wir so. Und auch nur dann können die halt die Innovation machen. Das können die im Zweifel nicht machen, wenn die um jeden Sponsor kämpfen müssen und um jede Sponsoreinnahme, weil sie dann halt eben auch gucken müssen, so können sie immer sagen, ja, komm, hopp, machen wir mal eine Million mehr. Dafür machen wir das und das und wenn Hopp das für sinnvoll erachtet, gibt's die Millionen mehr halt. Das aber kannst du nicht bei jedem Sponsor machen.
Aber ich sage ja, dass dadurch eben das entsteht. Also ich stelle nicht in Frage, ob dann die anderen Clubs das auch machen können, sondern ich denke ja, dass sie es tun. Also weißt du, dass sie die Mittel dann auf einem niedrigen Niveau, aber dass sie in andere Richtungen trotzdem denken und so. Das denke ich schon. Das war ja so mein Ding, dass ich sag, dass ich daraus aus dieser neuen Bedrohung, dass sich das eben entwickelt hat, weil sich die Clubs gezwungen werden, sich auch weiterzuentwickeln. Ja, das war schon mal Punkt 1. Ja. Gut zu sagen, ich schwitze schon ein bisschen. Genau, dann komme ich mit dem nächsten Thema. Und zwar Playoffs in der Bundesliga. Mhm. Schnick, schnack, schnuck. Ich bin pro, du contra. Ja, dann fang du doch jetzt mal an.
Also ich finde, Playoff-Systeme gibt es ja in einigen Ligen schon eingeführt worden. Finde ich unfair, weil du hast...
Findest alles unfair heute.
Du hast Beispiel Bundesliga, hast du 34 Spieltage, wo du halt über eine lange Strecke performen musst. Und warum sollst du dann als jemand, der es über 34 Spieltage gut gemacht hat, im Zweifel noch bestraft werden dadurch? Weil du Playoff ja auch mal wie bei den Relegationsspielen halt einfach wirklich Pech haben kannst oder auch mal eine Fehlentscheidung, die der Video Assistant nicht korrigiert. Beispiel jetzt ja auch der krude Elfmeter, den Augsburg gekriegt hat, ja, unter der Woche. Durch sowas kannst du die ganze Saison kaputt machen. Und warum sollst du als jemand, der es vielleicht die Saison über nicht so gut gemacht hat, dann halt eben belohnt werden im Zweifel noch dafür, dass so aus dem Gerechtigkeitsaspekt her ergibt sich mir da nix.
Also ich fänd's super spannend, das zu sehen. Ich glaube, das ist auch macht eine Liga einfach spannender, abwechslungsreicher. Es ist also du hast ja trotzdem noch eine Hauptsaison, wo die Spiele gemacht werden, wo du dich dann eben positionieren kannst und gegebenenfalls gegen leichtere Gegner spielst. Von daher finde ich schon, dass man da was beeinflussen kann und dass die Saison ja nicht umsonst ist, sondern du positionierst dich halt dann dadurch damit. Und ja, ich finde es viel spannender. Es ist kann ja nicht sein, dass wir über die Langweiligkeit der Bundesliga diskutieren seit Jahren, dass immer dieselbe Mannschaft gewinnt, und analog dazu gibt es ja in mehreren größeren europäischen Ligen, und dann keine Playoffs einführen. Und das sage ich als Bayern-Fan.
Ja, das stimmt. Ich gucke jetzt deutlich häufiger die belgische Liga, seit die Playoffs eingeführt haben. Das hat das deutlich aufgewertet, das muss man schon ehrlich sagen.
Du alter Polemiker, der nicht ein System. Das ist natürlich, also es gibt, ich mache jetzt meine Hände ganz weit auseinander für alle, die es nicht sehen. Es gibt die eine Seite, meine rechte Hand, die wackelt jetzt, das ist Playoffs. Und es gibt die andere Seite, jetzt meine linke Hand, die wackelt. Das sind die belgischen Playoffs. Also da gibt's ja was dazwischen.
Ja, naja, ich finde halt aber, dass die, nennst du mal die reguläre Saison, würde deutlich an Attraktivität verlieren, weil wenn du als Verein wie Bayern, wie vielleicht auch Dortmund in den letzten Jahren, wie Leipzig, wo du kannst ja die 34 Spieltage anders steuern, und aus meiner Sicht ist es dann Bayern egal, ob die dann Erster, Zweiter, Dritter werden in der regulären Saison, um dann gegebenenfalls einen leichteren Gegner zu bekommen, man würde die Saison ganz anders steuern.
Und aber wenn du hast ja trotzdem nur Absteiger zum Beispiel. Also den Abstieg muss man nicht in Playoffs machen. Ich rede jetzt von Meister-Playoffs, und du kannst die Absteiger ganz normal, kannst du
ja
trotzdem machen.
Ja, aber da würde das System doch schon haken, weil Playoffs ja auch eine Möglichkeit sind, noch mehr Geld aus irgendwie Fernsehverträgen, Sponsoring-Verträgen rauszudrücken. Also
gut für die kleinen Clubs.
Ja, aber wenn, würdest du es ja komplett dann als Playoffs machen. Du würdest ja quasi Meister- und Europacup-Playoffs machen, sag jetzt mal. Also die, sag mal, du machst bei Platz 9 den Cut. Die ersten 9 spielen das aus, die anderen 9 spielen Abstieg aus. Und da schließt so ein bisschen der Kreis, warum sollte Platz 18 dann nochmal belohnt werden? Spielt Playoffs aus der Hölle. Platz 10 macht es nicht und steigt als 10. noch ab. Das ergibt sich mir nicht. Und warum soll Platz 9 die Chance haben, noch Meister zu werden, wenn die 34 Spieltage eben nicht geliefert haben, um oben mitzuspielen? Das erschließt sich mir nicht. Und nochmal, um auf das den Attraktivitätsverlust zurückzukommen, wenn du, wie gesagt, als Mannschaft wie Bayern oder Dortmund jetzt immer relativ easy mindestens mal um die Champions-League-Plätze mitspielst, und das machst, aber dafür halt performen musst, aber du weißt halt, du kommst unter die ersten 9 dann in den Playoffs relativ einfach, warum sollst du dann, da steuerst du ja ganz anders, da spielst du dann auch mal mit der B-Jugend, wenn du ein wichtiges Europapokalspiel dann in der Woche hast und so. Ich glaube schon, dass dadurch Attraktivität verloren geht, weil sich die großen Clubs sicher sind und die ersten 9 kommen wir. Und es ist nicht so kriegsentscheidend, ob wir Erster, Zweiter, Dritter, Vierter werden, weil es ja dann eh Hin- und Rückspiel gibt. Du hast den Heimvorteil in Anführungsstrichen nicht mehr. Und du weißt, eigentlich kommt es nur auf die Playoffs an.
Aber du sagst, also was du ja eigentlich damit sagst, ist, dass es ja schon drauf ankommt, weil du, wenn du Erster wirst, spielst du, als Beispiel, wenn wir bei diesen 8 Mannschaften bleiben, finde ich eigentlich eine gute Zahl, dann spielst du eben gegen den 8., danach vielleicht gegen den 6. und kommst dann im Finale frühestens auf den 2. Also ich will als Bayern in den Playoffs nicht in der ersten, also macht es für mich einen Riesenunterschied, ob ich gegen Frankfurt spielt in der ersten Runde oder gegen Leipzig.
Ja.
Das macht für mich einen großen
Unterschied. Aber wenn alle großen Mannschaften eine Steuerung vornehmen, was ich glaube, was passiert, wenn man sich dann noch viel mehr auf den Europapokal fokussieren kann mit der Top 11, dann ist ja im Zweifel Dortmund, Bayern, Leverkusen und Leipzig sind dann Platz 4, 5, 6, 7 oder
das
so.
Das wird nicht passieren.
Das glaube ich tatsächlich schon, weil für kleinere Mannschaften, Anführungsstrichen, ist ja die Bedeutung, relativ weit oben zu stehen, viel höher, um sicher in die Playoffs zu kommen. Das können Mannschaften wie Dortmund, Bayern mit der Kaderstärke und so ja ganz anders steuern.
Also ich glaube, das ist eine Wette, die sicherlich mal gemacht werden würde, aber die kannst du nicht gewinnen. Also das ist ein Risiko vor allem, weil in meiner Idee wären die Playoffs, also wenn es dann Playoffs gäbe, hätten wir auch keine 34 Spiele mehr, weil du musst dann weniger machen.
Das ist die Frage, ob du das musst. Das sehe ich.
Das musst du, weil du sonst viel zu viele Spiele hast. Ich würde dann weniger Spiele machen, vielleicht 25. Nee, geht ja gar nicht. 26. Hättest du 26 Spiele vielleicht. Wäre noch spannend, weil dann hättest du auch einen ausgesuchten Spielplan. Also du würdest vielleicht auch nicht gegen jeden zweimal spielen.
Geht ja dann auch gar nicht, wenn du weniger
genau,
und, ja. Und deswegen glaube ich nicht, dass das kommen wird.
Ja, so. ich fände es spannend. Es gibt einfach eine ganz neue Note da rein und du hast dann die einzelnen Spiele in der Saison sind wieder mehr wert, weil es eben nicht so ist, dass dann, ich glaube, bei 34 Spielen wird gesteuert. Siehe Bayern gegen Augsburg, da wird dann irgendwie, da spielt dann die B-Jugend, weil man halt irgendwie drei Leute oder vier Leute schont. Wenn es nur 25 Spiele sind, dann kannst du dir so dieses Schonen eigentlich eher weniger erlauben. Und den nächsten Punkt habe ich vergessen.
Aber da geht's ja schon los. Mit welcher Berechtigung kriegt dann beispielsweise Arminia Bielefeld, sei jetzt mal, also wie wird der Spielplan dann gestaltet? Wenn die Pech haben, kriegen die dann in den 26 Spielen Dortmund, Bayern, Leipzig, Leverkusen. Eine andere Mannschaft, Greuther Fürth, die jetzt unten drinne steht, hat ein bisschen mehr Glück bei der Spielplangestaltung und kriegt die vielleicht nur einmal die großen Clubs oder einzelne auch gar nicht bei 26 Spielen. Ich glaube, die ziehen 34 Spieltage durch und also würden dann die Playoffs aufsatteln, wenn das gestaltet wird, um halt eben auch mehr Kohle rauszuholen. Weil
auch das
bei Fernsehverträgen sagen die dann ja, okay, wir kriegen zwar jetzt die Playoffs-Spiele extra, aber weniger reguläre Saison, wir zahlen euch den gleichen Preis. Wenn, würde das ja so gestaltet, dass man auch mehr Geld mitverdient.
Aber durch die Playoffs hast du halt einfach nochmal eine viel höhere Attraktivität, weil du dann auch zum Beispiel die Spiele, also angenommen, wenn wir jetzt bei 8 Teams sind und 7. wird Frankfurt und 8. wird Hoffenheim, dann wäre das ein Spiel, das in der regulären Saison keinen Schwein interessiert wirklich. Und dann könntest du das aber wiederum vermarkten, weil das schauen sich die Leute dann auch an. Eher, also Unbeteiligte auch, also jemand, der nicht Fan von einer der beiden Mannschaften ist, schaut sich das sicher, ist deutlich wahrscheinlicher, dass man dieses Spiel anschaut, weil es ein K.O.-Spiel ist und weil es um was geht.
Das glaube ich nicht, weil dann wäre der DFB-Pokal auch viel attraktiver für Menschen, die sonst eher nicht so Fußballaffinität haben und da würde sich auch niemand Frankfurt gegen Hoffenheim, um bei dem Beispiel zu bleiben,
angucken. Im Viertelfinale schon.
Ja, bin mir nicht so sicher. Und du hast ja trotzdem noch als Konkurrenzveranstaltung andere Spiele. Zumindest in diesem Zeitraum. Klar, du hast dann als ein K.O.-Spiel vielleicht Hoffenheim-Frankfurt. Du könntest aber auch als ein K.O.-Spiel dann Bayern gegen Leverkusen haben.
Das wird ja aber nicht zeitgleich sein. Setzt du ja clever an.
Ja, aber wenn ich mich für Fußball nicht so sehr interessiere, aber sage, okay, durch diese K.O.-Faszination würde ich es mir angucken, dann gucke ich ja aber trotzdem nicht 4 Spiele. Weil ich ja nicht so Fußball interessiere, dann suche ich mir da, weil alle haben ja den K.O.-Faktor, dann suche ich mir da das vermeintlich attraktivste raus von den Namen her. Also würde es dann die Attraktivität von Hoffenheim gegen Frankfurt im Zweifel nicht erhöhen, weil du dann ja als nicht so intensiver Fußballfan, wie gesagt, die Namen raussuchst, dann, die du schon mal gehört hast, die so vermeintlich attraktiv sind.
Und ja, das wären im Zweifel
wieder
geht,
Bayern und Dortmund.
Aber sobald sowas geht, schauen die Leute auch mehr an. Also ich sage, jetzt haben wir ja dieses Jahr auch den Fall, dass der DFB-Pokal relativ unprominent besetzt ist. Und die Leute werden es trotzdem gucken.
Ja, aber ich glaube nicht so sehr die nicht schon eine Affinität zu Fußball haben. Das sieht man doch auch bei der WM. Da werden die deutschen Spiele geguckt. Von allen, sag jetzt mal, aber in der K.O.-Runde guckst du dir nicht Ecuador gegen Japan an, wenn du nicht eine Affinität zu Fußball hast.
Ja, das ist jetzt ist insofern schwierig, da dagegen zu argumentieren, weil das halt eine weil es Nationalmannschaften sind und weil das wie so Ad-Hoc-Turniere sind. Weißt du, das ist, da gibt's keinen Liga-Betrieb dahinter.
Ja, aber das so ein bisschen gleich ist ja beim Playoffs auch. Du erfährst im Zweifel erst am letzten Spieltag, wie die komplette Zusammensetzung der Playoffs aussieht. Ne? Also bei dann Platz 7, 8 kann es ja sein, dass es auch erst am letzten Spieltag oder so entscheidet. Und du hast da dann halt auch, ich sag mal, Mannschaft wie in Anführungsstrichen die deutsche Nationalmannschaft, also Bayern, Dortmund, vielleicht auch Gladbach oder Frankfurt, die viel ziehen, weil die einfach schon an sich eine große Fanbasis haben und halt bekannt sind. Du hast dann aber auch Vereine wie Hoffenheim, wie Leipzig, wie was weiß ich, Wolfsburg oder so. Das guckt sich kein neutraler, also kein Mensch an, der nicht schon Fußball begeistert ist, wenn parallel halt Bayern Dortmund spielen oder halt
parallel in dem Zeitraum. Ja, aber halt. Ich behaupte, wenn es ein Playoff-Viertelfinale gibt, was ja dann die erste Runde wäre, wenn es 8 Mannschaften hat, wenn es da ein Playoff-Viertelfinale gäbe zwischen Hoffenheim und Frankfurt, bin ich mir sicher, dass Minimum doppelt eher dreimal so viele Leute das angucken, als wenn es in der Bundesliga am 18. Spieltag am Sonntagmittag um 15.30 Uhr.
Ja, aber das auch nur, weil
es Playoffs sind.
Nee, weil da vielleicht mehr Menschen, die schon eine Affinität zu Fußball haben, sich das halt auch noch
angucken. Aber ist doch okay.
Weil zu meinen dein Argument war ja zuerst, dass du auch noch in Anführungsstrichen Unbeteiligte da reinholst. Nee, also Leute, die, du hast gesagt, es wird attraktiver für Menschen, die noch nicht eine Affinität zu Fußball haben. Da wird doch, so hast du angefangen bei Hoffenheim Frankfurt.
Nur zurückspult.
Und das glaube ich halt nicht. Also okay. Im Zweifel guckt sich das, weil es dann alles Einzelspiele sind, wenn du es clever machst, keine Parallelveranstaltung, dann gucken sich das im Zweifel eingefleischte Fußballfans eher an, als sie es vielleicht jetzt machen würden. Wobei ich da auch nicht glaube, dass der Aufwachs so groß ist, weil du dir ein Sonntagsspiel, Einzelspiel schon auch eher als eingefleischter mal anguckst, auch wenn du unbeteiligt bist, auch jetzt schon in dem Ligensystem.
Ja, deswegen habe ich extra den Sonntag 15.30 Uhr genommen. Aber
Samstag wäre das passende Beispiel, weil da würde, wenn Samstag 15.30
Uhr... Du gehst immer davon aus, dass bei den Playoffs, dass da alles parallel stattfindet.
Nein, aber da würde ich schon den Aufwuchs sehen, wenn Hoffenheim Frankfurt samstags 15.30 Uhr spielt, das guckt sich als Einzelspiel kein Schwein an, außer du bist Fan von der Mannschaft. Wenn du das rausnehmen würdest da als Einzel, dann würde es einen Aufwuchs geben. Aber wenn es eh schon als Einzelspiel geplant ist, glaube ich das nicht.
Das glaube ich schon. Da kommen wir aber nicht zusammen. Ja, spannend. Dann würde ich sagen, also es geht jetzt alles dann noch ein bisschen länger als gedacht. Ja. Vielleicht bleiben wir bei jeder zwei Themen, dass wir jetzt noch zwei machen. Dann sparen wir uns den Rest auf.
Ja.
Dann such dir du doch noch eins raus.
Ja, dann würde ich, jetzt muss ich ja mal steuern, jeder noch zwei. Dann
also insgesamt, sorry, jetzt noch eins.
Jetzt noch eins. Okay, dann würde ich Uli Hoeneß nehmen.
Schnick, schnuck. Nick, knack, schnuck. Schon wieder ich, Bro. Gibt's ja gar nicht bei Uli Hoeneß. Ja, ja, gut. Ich meine, im Prinzip könntest du wahrscheinlich, kannst du ja meine Argumentation bis zu 80% erahnen und kannst wahrscheinlich, du könntest jetzt schon blind darauf antworten und würdest es, ich sag's trotzdem nochmal, er hat natürlich enorme Verdienste für den deutschen Fußball, für den FC Bayern München und sowieso für die ganze Welt. Es hört sich jetzt ironischer an, als es gemeint ist. Die hat er ja zweifelsohne. Und ist ja auch so der Prototyp Bundesliga-Manager, der auch diesen Beruf überhaupt so groß gemacht hat und in diesem Beruf auch immer wieder bewiesen hat, dass er früh Näschen für Entwicklungen hatte, die vorausgeahnt hat und darauf reagiert. Und ich behaupte, dass fast alle Bundesliga-Manager gerne so gewesen wären oder so sein würden wie Uli Hoeneß.
Möchte ich gegen nichts gegen argumentieren von dem, was du gesagt hast. Da gebe ich dir in allem recht. Es kommen aber ein paar Sachen dazu.
Das ist doch Quatsch.
Also es ist so ein bisschen halt auch, ja, hier auch schon öfter gesagt, so das Aki Watzke-Phänomen. Man hat halt den Zeitpunkt zum Abtritt verpasst. Und dann ist halt eben auch im privaten Bereich.
Bist du gar nicht mehr da?
Was passiert?
Jetzt stammtischig, wenn es um die Hölle geht.
Also mir stellt sich immer noch die Frage, ich meine, er hat Steuern hinterzogen, so, das ist Fakt. Mit welchem Recht man sich danach ohne dann halt auch mal irgendwie Einsicht zu zeigen, sich dann immer noch nach einer kurzen Karenzzeit hinstellt als das Gewissen des deutschen Fußballs. Das geht für mich einfach nicht zusammen. Es ist so. Und Das zweite ist halt, also wenn er krawallig unterwegs ist, ist es immer alles in Ordnung. Er weiß halt mit Löffeln gefressen und da kann er auch mal auf Leute draufhauen. Aber wenn dann mal was gegen Uli Hoeneß gesagt wird, da sehe ich dann gar nicht ein. Also so ein bisschen hatten wir ja eben in unserer regulären Folge so das Marc van Bommel, der kann austeilen und einstecken. Uli Hoeneß kann nur austeilen. Also, einstecken ist da ganz schwieriges also Thema.
In der Analogie wäre Uli Hoeneß Javier Pinola.
Ja, genau. Oder Arturo Vidal.
Also zum ersten habe ich bei Stollenhinterzogen erst kurz verstanden, Stollen hinterzogen.
Ja, gesagt, der hat doch. Ja, der hat Stollen hinterzogen.
Ja,
weiß ich nicht.
Ja, also diese Steuerkiste ist natürlich jetzt billig. Das ist natürlich extrem billig, da jetzt drauf zu hauen. Habe ich natürlich kommen sehen, den Punkt, völlig klar. Nur denke ich, dass, also, ich werde jetzt nicht sagen, wenn wir alle schon mal irgendwie im Finanzamt. Nee, aber er hat da missgebaut, er hat es zurückgezahlt und hat seine Zeit im Knast abgesessen. Und damit sollte es aber dann auch gut sein. Das gilt nicht nur für Uli Hoeneß, es gilt für jeden, der, sagen wir mal, auf jeden Fall mal was Vergleichbares gemacht hat, gilt es für alle. Er hat niemanden umgebracht, er hat niemanden verprügelt. So, er hat dafür gebüßt, aber dann ist er jetzt auch gut und dann muss man jetzt auch weitermachen.
Ja.
Und das würde bedeuten, weil er gesagt hat, dass er sich jetzt Gewissen des deutschen Fußballs hinstellt. Zum einen ist er das, jahrelang gewesen.
Ja, aber mit welchem Recht? Das ist ja die Frage dahinter.
Mit den Meinungen und Ansichten, um die er gebeten wurde und die aber auch natürlich auch mal ungefragt.
Aber immer drum gebeten wurde, ist die Frage. Aber das ist halt der Punkt. Wenn er halt, also seine Strafe verbüßten, so ist alles richtig, alles gut, wenn er sich danach zurückgehalten hätte.
Aber der muss sich doch, wieso soll er sich sein Leben lang zurückhalten, weil er einen großen Fehler gemacht
hat? Nein, oder er soll halt sich hinstellen und soll das auch mal aussprechen. Er hat ja nie gesagt, er hat ja immer so ein bisschen so, oh ja, die Strafe und ja, ich habe ja alles zurückbezahlt und so. Er hat aber nie reflektiert gesagt, okay, ich habe da Scheiße gebaut.
Doch.
Und das tut mir leid.
Hat er.
Naja, das hat er in der Öffentlichkeit so nicht gemacht. Ne?
Ja, also was willst du jetzt? Soll er vor dir zu Kreuze kriechen, oder?
Naja, ich meine, das hat er von anderen auch erwartet, die Scheiße gebaut haben. Da ist Christoph Daum und da hat er ja hundertprozentig recht, auch mit dem, was er gesagt hat und so. Das meine ich. Aber da hat er dann immer noch mal drauf und hat als Christoph Daum dann wirklich nachdem er dann auch gesagt hat, ja, ich habe hier Scheiße gebaut und so, war es für Uli Hoeneß trotzdem nicht gut. Und mit welchem Recht reklamiert er aber für sich, dass es dann gut ist? Das geht mir halt nicht ein. Und das meine ich so. Er konnte halt immer austeilen und hat da auch viel Richtiges gesagt und auch deutschen Fußball weitergebracht, so alles gut. Aber er hatte halt nie die Selbstreflexion bei sich und das ist mit dem Alter immer schlimmer geworden. Deswegen habe ich gesagt, er hat so ein bisschen den Absprung dann auch verpasst. Mit welchem Recht reklamiert er für sich eben nicht Abbitte leisten zu müssen bei Mist, dem er gebaut hat, was er von anderen aber immer verlangt hat?
Also diese Aussagen, da kann ich jetzt nichts dazu sagen, die habe ich jetzt nicht vorliegen. Mhm. Da hast du jetzt natürlich auch keine Quelle parat. Fällt mir schwer, darauf zu antworten. Stichwort Daum. Sind wir mal ehrlich, das eins der großen Pro-Argumente pro Uli Hoeneß ist ja, dass er uns Daum als Bundestrainer erspart hat. Also da habe ich noch nie Dankbarkeit gehört gegenüber Uli Hoeneß. Also da auch mal hier. Auch von dir nicht, Jonas. Auch von dir nicht.
Ja, er hat uns danach dann Michael Skippe und Co. beschert. Gut. Dadurch.
Aber du willst nicht wissen, wie das Land gebrannt hätte,
ja,
wenn Christoph Daum Bundestrainer gewesen wäre. So, also da muss man auch sagen. Und apropos bedanken und Gutes getan, da sind wir bei einem Punkt, der auch oft zitiert wird, aber der deswegen nicht weniger wahr ist, dass er gerade auch deine so geliebten Traditionsvereine mir nichts, dir nichts oft unterstützt hat, sogar Mannschaften oder gerade auch Mannschaften wie 1860 München, St. Pauli, die an Uli Hoeneß sicherlich auch kein gutes Haar gelassen haben, die an dem ganzen Verein Bayern München ja kein gutes Haar gelassen haben, bei diese ganzen Weltpokalsieger. Und trotzdem war Uli Hoeneß da. Kaiserslautern, Darmstadt, die ganze Liste weiterführen, war Uli Hoeneß immer da und hat geholfen.
Ja, aber manchmal auch die Frage, zu welchem Preis, weil du 1860 gerade gesagt hast, wo sich Hoeneß dann auch in die Vereinspolitik eingemischt hat. Nämlich mit dem Zitat, das ich jetzt gerade vor ein paar Tagen erst wieder gelesen, mit dem Wildmoser mache ich gar nichts mehr, wo du dann halt sagst, okay, wenn ich jetzt Hilfe bekommen möchte von Uli Hoeneß oder vielleicht auch drauf angewiesen bin, weil er der Einzige ist, der mir hilft, dann muss ich unseren Präsidenten absägen, weil sonst bekomme ich keine Hilfe von ihm. Also das finde ich dann auch, manchmal war es schwierig. Er hat vielen auch gut geholfen, das ist auch Dortmund damals, das ist so. aber manchmal auch zu welchem Preis. Also dass er dann sagt, gut, ich helfe euch nur, aber dann müsst ihr dies, das und jenes machen. Das ist ja dann auch keine Hilfe. So in dem Sinne.
Doch,
ist dann
trotzdem eine Hilfe. Ja, das ist ja wie wenn du mit irgendwelchen Leuten verhandelst und sagst, ja, ich euch allen helfe ich gern, aber mit dieser Person wird das nichts. Das finde ich an sich absolut legitim, zumal ich mir sehr gut vorstellen kann, dass gerade auch die Blauen oder viele der blauen Fans damals gesagt haben, oh ja, zum Glück spricht Uli Hoeneß das aus, weil der Wildmoser muss weg.
Ja, aber mit welchem Recht spricht das halt aus?
Das ist mit dem Recht, der das Geld gibt nachher.
Ja, aber das...
Und da bleibt es immer noch ein Lokalrivale. Also hast du auf jeden Fall einen Punkt. Das ist tatsächlich der einzige mir bekannte Fall, dass so lief. Da ging es zum einen um richtig viel Geld, nämlich das war ja die ganze Allianz Arena Geschichte, also da ging es um richtig viel Geld. Da ging es um Risiko für seinen Verein, den FC Bayern. Und es ging um den absoluten Lokalrivalen. Also das ist schon eine Gemengelage, wo man, glaube ich, dann noch ein bisschen nachsichtiger sein muss.
Ja, aber dann darf ich es nicht als kann ich mich nicht als großer Helfer hinstellen.
Das hat auch nicht er gemacht, das habe ich gemacht.
Ja, aber er auch damals. Also.
Aber okay, Punkt. Bei den anderen vielfachen Malen war das aber nicht so.
Ja, das stimmt. Da will ich auch nichts gegen sagen, aber in dem Fall war das so und das passt so ein bisschen zu der Gesamtpersönlichkeit halt wieder. Mit welchem Recht, wenn Bayern in der Situation von 60 damals gekommen wäre und Wildmoser wäre angekommen, sagt hier so und so können wir machen, aber ich mache das nicht mit dem Hoeneß, weiß ich nicht, wie das ausgegangen wäre. So von der Person, und das meine ich halt wieder, solange er austeilen kann, ist alles gut, solange er mal was einstecken muss, ist das nicht machbar.
Ja, ich finde es schwierig, dass bei dir jetzt aussieht, dass die persönliche Meinung da mit reinmischt und du da emotional bist und so. Jetzt auf der Grundlage ist es natürlich schwierig zu diskutieren. Ja, auch da kommen wir nicht zusammen, was ja wunderbar ist, was wir auch gar nicht wollen. dann würde ich mal noch zum letzten Thema springen. Jetzt muss ich nur gucken, welches ich denn dann noch rauswähle. Das ist gar nicht so einfach.
Ja, ich würde sagen, die anderen machen wir dann in einer Fortsetzung.
Genau, die machen wir in einer Fortsetzung. Ja. Gerne auch hier bitte Themenvorschläge gerne senden, dass wir uns dann vorbereiten können und dann schnick, schnack, schnucken. Dann müssen wir gucken, wie wir das dann über die Entfernung machen, aber da fällt uns sicher auch eine Lösung ein. Dann würde ich sagen, das ist zu einfach. Dann würde ich sagen, Bundesliga-Teams steigen später in den DFB-Pokal ein. Mhm. Schnick, schnack, schnuck. Jonas Pro, ich Kontra. Also, Bundesliga-Teams steigen später in den DFB-Pokal ein. Also, mein Thema ja, aber die war klar, was damit gemeint
ist. Ja, das in England quasi, wie ja beim FA Cup. Ja, da, so. Ja, das ist schon klar. Soll ich anfangen?
Ja.
Nee, das ist...
Wenn du so dafür bist, dann
ja, bitte. Ja klar, das ist eine super Idee. Aus mehreren Gründen. Zum einen natürlich gerade für die Clubs, die viele Nationalspieler abstellen und auch in Europa unterwegs sind, natürlich eine Entzerrung vom Spielplan. Das ist gut. Und du hast ja mehr Amateurclubs, sage ich dann mal, die die Chance haben, im DFB-Pokal zu spielen. Wenn die in den ersten 1-2 Runden da quasi unter sich sind. Und du hast ja dann auch die Chance, mal irgendwie relativ weit zu kommen, als Kleiner, oder zumindest mal die erste Runde zu überstehen und dann in der zweiten oder dritten Runde erst auf die Großen zu treffen kannst ja noch mal ein bisschen Selbstvertrauen holen dann auch, weil du hast ja schon mal die Pokalatmosphäre geschnuppert als kleiner Verein und es wird ja auch viel mehr Fokus dann drauf gelegt, weil ja die ganze Medienberichterstattung und so kann sich ja viel mehr auf die Kleinen fokussieren dann. Also es ist...
Also du meinst, weil du ja vorhin gesagt hast, dass du die Playoffs deswegen doof findest, das findest du hier jetzt aber gut.
Ja, hier ist das gut, auf jeden Fall.
Ja, nee, ist natürlich absoluter Quatsch. Ich nehme dich gleich mal emotional mit, muss ich die Themen emotional angehen, ja. Dass man auch dann das Publikum direkt auf seiner Seite hat. Denk dich mal in den August. Warm, schön, keine Wolke am Himmel, wir sind auf dem Dorf, die Sonne scheint, es ist ein Sonntagnachmittag um 15 Uhr und jetzt wird gleich in einer halben Stunde ein DFB-Pokalspiel angepfiffen und zwar kommt Eintracht Frankfurt viel Eintracht Frankfurt in der Folge. Kommt Eintracht Frankfurt nach Bubstelweiler. Und du stehst da auf dem Sportplatz, ist eine tolle Atmosphäre. Dein Vater guckt das Spiel zu Hause, denkt sich, ah, oh, es ist schön im Garten, einen Fernseher rausstellen. Das ist doch DFB-Pokal erste Runde, dieser Erstrunden-Charme. Mhm. Mit diesem Sonnenspiel, gute Laune, gerade bei den Amateurclubs, du stehst am Spielfeldrand und eigentlich ist es gar nicht so wichtig, wie das Spiel ausgeht. Es ist einfach ein Fußball, Achtung, Fest. Das ist doch, wenn das wegfällt, Jonas.
Ja, jetzt komme ich mit der Nadel und deine Seifenblase platzt. Du hast ja so schön gesagt, du bist auf dem Dorf, die Atmosphäre, Eintracht Frankfurt kommt. Die kommen dann nach Bubstelweiler, liegt ja, wie alle wissen, in Niedersachsen.
So.
Und du kannst es ja nicht mit, im Zweifel Unterstützung von mobilen Tribünen und so, kriegt Bubstelweiler das ja auf ihrem Sportplatz gar nicht hin und auch gar nicht genehmigt vom DFB. Bubstelweiler muss dann fahren nach Hannover, weil das das einzige Stadion ist, was die Sicherheitsauflagen, das ist natürlich der Charme, den du aufgemacht hast, den wollen wir haben, dass Bubstelweiler dann vor 10.000 Frankfurtern und 50 Leuten aus dem Dorf, die die 400 Kilometer oben von der ostfriesischen Küste nach Hannover gemacht haben, den Charme wollen wir haben im DFB-Pokal. Das ist wunderschön. Den
das
Charme hätte
machen die dann ja nicht. Die spielen doch zu Hause.
Ja, genau. Das kriegen sie ja vom DFB nicht mehr genehmigt. Deswegen müssen die ja immer in alle möglichen Arenen ausweichen, wenn sie einen großen Bundesligisten ziehen. Und das wäre halt, du könntest die DFB-Pokal erstmal wirklich auf deinem Sportplatz starten, wenn du halt nicht in der ersten Runde gleich Frankfurt-Bayern-Dortmund hast, sondern von...
Aber da kommt doch kein Mensch dann. Das ist einfach nur ein verlängerter Landespokal, was da stattfindet.
Ja, genau. Und
kein DFB-Pokal-Atmosphäre.
Du kannst dann vielmehr den Fokus wirklich auch nochmal auf so heimische Sportplätze legen, auch von der TV-Begleitung beispielsweise in den ersten Runden.
Dass Wolf Fuß da ins Mikro plärrt oder
genau.
Was?
Dass du den Masselschrei von Frank Buschmann mal auf dem heimischen Sportplatz hörst, da kannst du doch viel mehr
Jobkowski!
Da kannst du doch viel mehr Geschichten draus stricken, bevor du dann in der zweiten, dritten Runde, wenn die Großen einsteigen, halt umziehen musst, weil du es nicht mehr genehmigt bekommst zu Hause. Das ist ja de facto so. Ich meine, wie viele von den Erstrundenpartien in den letzten zwei Jahren haben wirklich bei den unterklassigen Clubs stattgefunden? Das war vielleicht mal, wenn du einen Oberligisten hattest, der einen Landespokal gewonnen hat, oder noch einen Regionalligisten, die ein Stadion haben, wo das funktioniert hat.
Viel tiefere sind ja gar nicht dabei.
Naja, es ist oft schon siebte Liga, sechste Liga.
Ja, dann können die auch zu Hause spielen. Das ist doch okay, da muss man halt die bisschen die Anforderungen ein bisschen auch senken, dass die das auch zu Hause machen können, weil
ja, aber das
daran hakt ja
aber
oft
das macht
auch schon.
Ja niemand. Das scheitert ja schon daran, es gibt zu wenig Abstellfläche für TV-Wagen. Du kannst die Fans nicht trennen und es wird ja nicht gemacht. So, also das könnte man ja.
Aber da muss man ja ansetzen, aber das geht ja dann, es geht nicht gegen die Aktion als solches, sondern gegen das Prozedere.
Ja, genau. Also es ist schön, wenn die erstmal starten können. Ne, gerade nach so einem Landespokalsieg kannst du dich in der ersten Runde zu Hause präsentieren, ne? Pokal nochmal reingetragen
ja,
und so.
Wenn der Wimpel oder die Hallendecke gehängt
ganz
oder was?
Ganz genau. Da kannst du die nochmal richtig abfeiern, weil die Landespokalfinals sind ja in der Regel auch. Nicht in dem Ort, wo der Verein herkommt, sondern sind ja auch immer zentral irgendwo.
Ja, schön. Aber, also das ist einfach eine von vorne bis hinten dann eine Ungleichbehandlung generell, weil der DFB-Pokal als einziger großer Pokal in unserem Land und vom DFB organisiert, lebt einfach von diesen Gegensätzen auch, von groß und klein, gerade am Anfang. Und der lebt auch davon, dass es eben diese Gleichheit gibt, dass man eben nicht bevorteilt wird und erst in der dritten Runde einsteigt, wenn es dann gegen die Größeren geht und dann automatisch auch das Geld kassiert, sondern jeder Verein muss sich das verdienen, in diesem Pokal weiterzukommen. Davon lebt das Ganze und du nimmst ja dadurch auch viel mehr Amateurclubs die Chance, sich dafür zu belohnen, was sie in diesem Landespokal erreicht haben und damit dann, du sagst ja, das findet nicht mehr zu Hause statt, das heißt, da haben sie keine oder weniger, viel weniger Einnahmen. Und du nimmst ihnen die Chance auf ein attraktives Spiel gegen einen Bundesligisten zum Beispiel, wo sie dann auch wirklich sich kompletten Jahresetat verdienen können. Moment. Das nimmst du ihnen und sie müssten quasi sich ja dann erst wenn sie sich schon für den Pokal qualifiziert, dann müssten sie sich dann über diese, ich nenne es jetzt einfach mal Vorausscheidung, müssten sie sich ja dann noch weiter qualifizieren, um irgendwann mal die Chance, also das heißt, die Hürde wird immer höher gelegt, um sich dafür zu belohnen und dieses Spiel zu bekommen.
Du gibst viel mehr Vereinen die Chance, ihren Jahresetat zu finanzieren, weil die, es ist ja jetzt auch schon so, wenn die Bundesligisten in der ersten Runde einsteigen, dass die Einnahmen mehr oder weniger gleich verteilt werden, du aber auch wahnsinnig hohe Ausgaben hast, weil du halt immer in ein Profistadion umziehen musst. Das fällt schon mal weg. Und die Einnahmen bleiben ja aber, zumindest Antrittsgelder, Fernsehgelder und sowas, bleiben ja gleich hoch. Und das bisschen, was du dann an Ticketeinnahmen vielleicht weniger hast, macht das ja wett, dass du nicht dir das Profistadion im Zweifel mit Catering und einem Tralala, wenn jetzt, was weiß ich, Köln das nächste ist, das 50.000-Mann-Stadion, wo dann aber nur 20.000 kommen, die Kosten sparst du dir ja komplett. Also gibst du eigentlich viel mehr Vereinen die Chance, ihren Jahresetat zu finanzieren, weil viel mehr Amateurvereine logischerweise dann in der ersten Runde spielen. Plus Antrittsgelder und Fernsehgelder bleiben gleich. Plus du hast nicht die höheren Ausgaben. Also schenkst du viel mehr Vereinen die Chance.
Nee, sie müssen ja aber trotzdem, also sie haben ja dann nicht das, wenn du bisher dann, also einmal entwertest du das Prinzip Sieg-Landespokal und dann bin ich dabei, das entwertest du damit, weil sie ja noch mehr schaffen. Das heißt, das ist auch nicht gerecht. Und du, die Plätze bleiben ja im Endeffekt gleich. Das ist einfach bloß, vorher dürfen sich alle gegenseitig aufs Maul hauen, bis dann die übrig bleiben, die halt dann das Spiel bekommen. Also die Plätze, die Anzahl Plätze gegen Bundesligisten erhöht sich ja deswegen nicht.
Nein, aber die Anzahl an Amateurvereinen, die am DFB-Pokal teilnehmen können. Weil wenn die Bundesligisten...
Ja, aber dein Denkfehler ist ja, dass du das ja, dass du es überhaupt DFB-Pokal... Das ist ja kein DFB-Pokal, wenn Buxtehude gegen Jedelo 2 in der ersten Runde spielt. Das ist kein DFB-Pokal.
Doch.
Ja, nee.
Ist es.
Nee. Also ist es. Vielleicht weil, steht DFB-Pokal drauf, nein, aber es ist kein DFB-Pokal nein, weil, drin.
Dein Denkfehler ist ja, verlängerter Landespokal, dass du immer gegen Mannschaften spielst, gegen die du auch im Landespokal spielst. Aber wenn du jetzt Jedelo 2 gegen... Dann spielst du
gegen anderen eine Mannschaft aus einem anderen Landespokal. Gegen
Schweinfurt hast.
Ja, dann spielst du halt so. Gegen eine Mannschaft aus einem anderen Landespokal. Ist doch.
Ja, aber es ist halt, du gibst den Vereinen halt die Chance, sich da schon mal zu präsentieren. Weil es wird doch alles immer überstrahlt, wenn jetzt Jedelo 2 Bayern München zieht. Dann wird ja trotzdem alles in der ersten Runde von Bayern überstrahlt. Klar machen die dann eine Story von Jedelo vom Sportplatz und dies und das. Gespielt wird dann in Hannover. Ja, super. Ja, kannst du auch Hannover 96 gegen Bayern dir da angucken. Ist ja dann das Gleiche. So kannst du erste Runde, das Jedelo 2 gegen Schweinfurt, in Jedelo, können da auf dem Sportplatz spielen, können sich nochmal präsentieren von den eigenen Fans, kommen im Zweifel dann weiter. Also einer von beiden kommt ja weiter, bevor sie dann umziehen müssen in ein nächstgrößeres Stadion, weil dann eben Bayern München kommt. Aber so ist doch erstmal alles fokussiert wirklich auf den Amateurfaktor.
Ja, aber dann hast du aber Jedelo gegen Schweinfurt und dann muss Schweinfurt nach Jedelo fahren. Und dann, also das ist ja wieder enorme Kosten verbunden, da fährst du nicht einfach mal so wieder zurück. Das heißt, dann musst du vielleicht nur übernachten, die müssen am nächsten Tag alle wieder arbeiten. Und dann musst du vielleicht, wenn du zwei Vorausscheidungsspiele hast, dann hat Schweinfurt das eine Spiel in Jedelo und das andere Spiel in Potsdam. Und dann gurken die durch zweimal durch Deutschland für so ein Quatschspiel, um am Ende dann doch zu verlieren. Und dann haben sie enorm viele Kosten und keine Einnahmen, weil sie kein Heimspiel hatten.
Doch, die Einnahmen, das ist auch ein kleiner Denkfehler, werden ja im DFB-Pokal sowieso pari-pari verteilt.
Aber das kommt ja keiner. Es kommt doch keiner zu Potsdam gegen Schweinfurt.
Nein, aber du
Anführungszeichen
hast, aber du hast doch die Fernsehgelder, die ganzen Markenrechte.
Das guckt und doch so. Auch keiner an. Da wird doch kein Sender dafür zahlen und sagen, oh, die Rechte
sichern wir uns. Ja, aber der DFB-Pokal wird doch als Gesamtpaket. Also dann könntest du auch in der Bundesliga sagen, Hoffenheim gegen Wolfsburg guckt sich auch keiner an. Mit welchem Recht kriegen die vom Fernsehgeld nach der Staffelung genauso viel wie andere? Also das ist ja, dann machst du ja eine Neiddiskussion auf.
Eine Leistungsdiskussion.
Die DFB-Pokalrechte werden ja so wie jetzt auch als DFB-Pokal vergeben. Zur Summe X.
Das bleibt dann bestimmt nicht so. Das wird dann aufgeteilt, dann gibt's die Pimmelrunde am Anfang, die will keiner haben.
Das wäre ja dumm, wenn die so ausschreiben würden. So, und dann hast du ja, die Antrittsgelder werden ja jetzt halt auch schon gleich verteilt und das hast du dann ja auch. Also es ändert sich ja am Geldverteilungsschlüssel nichts. Es kommen sicherlich weniger Zuschauer, das ist klar, in der Runde, aber du hast halt eben auch nicht die enormen Ausgaben für das Stadion, was du dir anmieten musst.
Davon gehst du ja aus. Also ist ja bei dir jetzt sowieso eingepreist.
Ja, weil es ja so ist. Heute schon. Und warum sollte es anders werden? Nur weil du dir das jetzt wünschst.
Das finde ich schon mal einen legitimen Grund, muss ich auch sagen, aber
ja. Also der DFB weiß ja eigentlich, dass das scheiße ist und macht es aber halt aus Gründen, dass es, kann man ja nur mutmaßen, dass es keine Krawalle vor Ort gibt, besser Fantrennung, noch mehr Vermarktung möglich ist bei Bundesliga-Stadien. Und die sagen jetzt, ach so, nee, das finden alle scheiße, nee, dann machen wir das mal weg. Also dass alle scheiße finden, wissen ja.
Also ich bleib dabei, wenn die mir diesen Sonntag im oder Samstag oder Sonntag im August, wenn mir den wegnehmen, dann kacke ich den auf den Tisch. So, das muss ja auch klar sein. Und
man muss abschließend ja sagen, DFL-Kabel auch nicht zugrunde gegangen.
Der älteste Wettbewerb der Welt. Ja, gut. Also gut, dann
schließen wir nochmal mit deiner schönen Wolf-Fuß-Namens-Imitation, weil ich
Konopke!
Das war's besser an deiner Argumentation.
Ja, da kann ich mich nicht verwehren. schön, das war doch ein gelungener Auftakt. Ich würde sagen, dass wir dann das jetzt hier mal dabei belassen. Soll ja als Bonus ja auch nicht zu lang sein.
Ja.
Klar sagen. Und auch hier gerne Input an uns. Falls ihr Vorschläge, Themenvorschläge habt, nehmen wir sehr gerne auf und diskutieren sie dann für euch. Also von euch für euch. Wie immer über WhatsApp oder andere Kanäle gerne einreichen. Und dann würde ich sagen, die übrigen, wahrscheinlich auch nicht alle, aber die nächsten vier machen wir dann in einer weiteren Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.